Real Talk im Litigation Forum. Der Podcast mit juristischen Personen und Sebastian Hautli.
Der Real Talk im Litigation Forum, Podcast Folge Nummer 3. Heute mit einem geschätzten Rechtsanwaltskollegen, der die Tätigkeit des Terminsvertreters professionalisiert hat, das mittlerweile hauptberuflich macht und in 6 Jahren schon mehr als 5000 Gerichtstermine für Auftraggeberkanzleien wahrgenommen hat. Rund 800 davon für das Litigation Forum, unsere auf bundesweite Terminsvertretung spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei. Eine schöne Gelegenheit, mal zu beleuchten, wie ein Terminsvertreter so arbeitet. Herzlich willkommen, Rechtsanwalt Christian Matthias aus dem bayerischen Straubing. Hallo, Herr Matthias.
Hallo, ich grüße Sie, Herr Kollege Hautli. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass wir zusammenkommen. Wie geht's Ihnen, Herr Matthias, so zwischen den Jahren, in denen wir diese Podcast-Folge aufzeichnen? Momentan gibt's vermutlich wenige bis keine Gerichtstermine.
Ja, und also mir geht's gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ist alles gut. Die Feiertage waren sehr erholt, sehr entspannt mit der Familie. Schöne Zeit gehabt. Und ja, selbst wenn es jetzt Termine geben würde, würde ich sie nicht annehmen. Denn wir haben eine Grundregel bei uns. Die Ferien gehören den Kindern. Und da habe ich generell terminsfrei.
Das ist sehr gut nachvollziehbar und Ihnen zu gönnen, Herr Matthias, 5000 Gerichtstermine in 6 Jahren. Das ist eine ganz schöne Menge und da bleibt auch kaum Zeit für eigene Mandate. Warum die Entscheidung, sich ganz auf Terminsvertretung zu konzentrieren?
Ja, das kam wie vieles im Leben weniger aus der Planung heraus, sondern man rutscht in Dinge herein und Dinge ergeben sich. Bei mir war das damals so, als es mit den Terminsvertretungen losging, dass ich noch am Aufbau war meiner eigenen selbstständigen Rechtsanwaltskanzlei. Also ich habe Anfang 2015 angefangen und die ersten Terminsvertretungen kamen so Mitte, Ende 2016. Und ich habe eine Zeit lang noch versucht, das Ganze parallel laufen zu lassen. Und weil ich mir immer gedacht habe, ich fahre viel Zug, ich kann ja unterwegs dann meine eigenen Schriftsätze schreiben und noch eigene Sachen bearbeiten. Aber es ist dann alles relativ schnell sehr groß geworden mit der Terminsvertretung. Das war ja auch der Höhepunkt des Dieselskandals oder stark im Steigen begriffen. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es parallel einfach nicht geht, großartig eigene Mandate zu bearbeiten. Und habe dann die Entscheidung getroffen, solange das läuft mit den Terminsvertretungen, mache ich das nun einfach und habe die anderen Sachen zurückgefahren. Ich habe, also wenn Sie Zahlen interessieren, ich habe in diesem Jahr habe ich 5 eigene Mandate, habe ich nachgeschaut und im letzten Jahr waren es 7.
Völlig nachvollziehbar. Und wie schafft man es, da ein lukratives Geschäft daraus zu machen? Ich glaube, man kann ganz offen sein, ein Gerichtstermin pro Tag als Terminsvertreter, davon könnten Sie schlecht leben.
Davon könnte ich schlecht leben, wobei es auch immer darauf ankommt, was es für ein Gerichtstermin ist. Es gibt ja auch verschiedene. Aber man schafft es einfach, ja, die Masse macht's und man muss halt wirklich fit sein in Tourenplanung und in der Akquise. Da hilft dann auch natürlich, dass es sowas wie das Litigation Forum gibt, wo dann verschiedene Auftraggeber angeschlossen sind und wo sich dann natürlich die Effekte ergeben, dass dann halt mehrere Termine an einem Tag ausgeschrieben sind, entweder am gleichen Ort oder zumindest auf einer Wegstrecke, sodass ich mir dann demzufolge meine Touren planen kann. Und ja, wie so oft im Leben macht es auch die Mischung. Also wenn es jetzt Tage gibt, an denen vielleicht nur ein Termin zur Verfügung stehen würde und ich ansonsten nichts drin habe und ich merke, da wird auch nichts zum Kombinieren, dann nehme ich vielleicht die Terminsanfrage nicht an und mache einen Bürotag und dafür gibt es dann wieder andere Tage, wo dann 4, 5, 7 Termine sind. Mein Maximum waren übrigens 27 Mal an einem Tag und am selben Gericht übrigens auch.
Das ist das, was wir ja auch immer versuchen, Terminspakete zu schnüren, zu bündeln und dann anzubieten. Aber wollen Sie uns mal einen kleinen Einblick in Ihren Terminkalender gewähren? Läuft das alles digital oder wie schaffen Sie es da, eine Effizienz reinzubringen? Ich denke, Routenplanung und Terminplanung ist da das A und O, um vor allem auch keinen Termin zu verpassen.
Ja, absolut. Also mein Terminkalender läuft digital, genau. Ich benutze einfach einen Google-Kalender und versuche da natürlich auch aus Datenschutzgründen, wenn wirklich mal irgendwo Namen drinstehen sollten, dass ich die immer anonymisiere und mir da quasi Eselsbrücken baue, wer dann damit gemeint ist. Also stehen natürlich keine Klarnamen und keine Klardaten drin, sondern da steht dann LGM1 für Landgericht München 1 und dann Litti dahinter oder halt eine Abkürzung für andere Auftraggeber. Und ja, es läuft halt so ab, dass man immer irgendwann mit dem ersten Termin anfängt, wenn man sich einen Terminstag zusammenbaut. Und irgendwann macht's auch die Erfahrung. Also man spekuliert dann natürlich, wenn jetzt eine Terminsanfrage kommt für einen Termin in München, dann kann ich mir ausrechnen, dass da mutmaßlich noch weitere dazukommen werden. Und dann kann ich den beruhigt annehmen und um diesen Termin herum dann anfangen zu bauen. Und gegebenenfalls, ja, gibt's dann Termine noch in München, die dem folgen. Oder ich habe halt dann einen Anschlusstermin in Traunstein oder Augsburg oder einen Termin in Landshut auf dem Weg dorthin oder auf dem Rückweg. Und so wird dann einfach fleißig gebaut. Und ja, manchmal gibt's auch die Tage, da bleibt der Termin dann allein stehen. Das ist dann halt so und das nehme ich demzufolge hin. Deswegen mache ich ihn trotzdem gerne und die Mischkalkulation macht's und ja.
Ja. Und Sie haben da auch vom Bayern-Ticket mal erzählt, dass Sie ja viel mit der Bahn machen, also mit dem Zug zum Gericht reisen. Da gibt es das Bayern-Ticket, 25 Euro am Tag, was Sie auch des Öfteren nutzen. Ist denn die Bahn da zuverlässig genug, um mehrere Gerichtstermine an einem Tag an verschiedenen Gerichten wahrzunehmen? Denn außer an den Landgerichten Aschaffenburg und Memmingen, habe ich mir mal rausgeschrieben, fahren Sie ja so gut wie an jedes bayerische Gericht.
Ja, tatsächlich ist sie zuverlässig genug, denn ich fahre ja zu 99% Nahverkehr. Das Bayern-Ticket gilt auch nur für den Nahverkehr. Und die Züge, die immer unpünktlich sind, sind meistens die Fernverkehrszüge, die ICEs und die Intercities, während die Nahverkehrszüge eigentlich immer eine ganz gute Pünktlichkeit haben. Insofern geht das durchaus. Wenn mal, ich schätze mal, in 1-2% der Zugverbindungen sich eine Verspätung ergibt, dann reißt einem am Ende aber auch keiner den Kopf ab. Denn es ist ja so, dass egal an welchem Gerichtsstandort man sich jetzt befindet, ob jetzt in Ingolstadt oder Traunstein oder Landshut, dass auch auf Beklagtenseite auswärtige Anwälte kommen. Das heißt, die Kollegen auf der Gegenseite haben auch oft das gleiche Problem und ja, leichte Verspätungen gehören dazu. Wir haben auch schon mal über eine Stunde auf einen Richter gewartet.
Das gleiche Problem dann.
Ja, aber es ist selten. Es ist selten genug, um es in Kauf zu nehmen. Und natürlich mit steigender Erfahrung weiß man dann auch, schafft man es nicht, weil man natürlich lernt, den vorherigen Termin einzuschätzen. Ich weiß dann irgendwann, die Terminsvertretung davor dauert 10 Minuten oder dauert 2 Stunden. Und demzufolge kann ich dann mit dem Bahnnavigator einschätzen, wenn ich eine Folgeanfrage kriege, komme ich dort sicher hin oder schaut es da eher schlecht aus? Und ja.
Und ich habe mal recherchiert, 4.21 Uhr ist der erste Zug ab Straubing am frühen Morgen. Wenn so ein Gerichtstag vollgepackt ist mit mehreren Gerichtsterminen an verschiedenen Gerichten, nehmen Sie den Zug manchmal?
Ja, tatsächlich habe ich den sehr oft genommen. Das lässt sich manchmal nicht vermeiden, wenn es dann gilt, zum Beispiel, was ich um 8.30 Uhr in Ulm zu sein oder ähnliches, dann nehme ich den des Öfteren zum Ärger meiner Frau. Das nicht gerade gut heißt, aber ich habe dann entweder im Zug genügend zu arbeiten oder habe ein kleines Aufblaskissen und mache dann noch ein Nickerchen im Zug. Irgendwas ist ja immer zu tun und durchaus sind diese Frühstarttermine Teil des Jobs.
Ja, Sie wissen sich zu helfen. Sehen das pragmatisch, das ist schön zu hören. Herr Matthias, das Prinzip der Terminsvertretung hatte seinen Höhepunkt ja auf dem Höhepunkt des Abgasskandals. Manche sehen das aber auch kritisch, weil es in der Beziehung Anwalt-Mandant da zu einem Bruch kommt. Es gibt einmal den Anwalt, der die Erstberatung gemacht hat, die Akte bearbeitet, die Klage erhebt, häufig aber auch ohne persönlichen Kontakt zum Mandanten. Und dann kommt es zum Gerichtstermin und da taucht ein Rechtsanwalt Christian Matthias auf, von dem der Mandant noch nie was gehört hat. Wie gehen Sie mit dieser Situation um? Oder anders gefragt, wie holen Sie den Mandanten ab und vermitteln ihm das Gefühl, dass er bei Ihnen in guten Händen ist?
Ja, also zum einen ich habe mich immer bemüht, dass die Leute sich bei mir gut aufgehoben fühlen. Dazu zählen natürlich so lapidare Grundtugenden wie Pünktlichkeit und Höflichkeit. Und Pünktlichkeit hieß da bei mir auch, dass ich wirklich immer versucht habe, so circa 20 Minuten, spätestens eine Viertelstunde vorher beim Gerichtssaal zu sein, um dann die Kläger auch abholen zu können. Also das heißt, dass ich erstmal mit Ihnen kurz rede, sind Sie gut angekommen, wie war der Weg, haben Sie hier übernachtet etc., ein bisschen Smalltalk zu führen, damit die Leute mal runterkommen, ein bisschen ihre Nervosität verlieren und wissen, okay, Sie sind hier gut aufgehoben, der nimmt mich wahr etc. und dann noch die jeweiligen fachlichen Fragen klären zu können. Das hat sich natürlich auch ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit. Also auf dem Höhepunkt des Dieselskandals, als noch nicht die Grundsatzfragen ausgestritten waren, also in der Zeit 2018, 2019, da war natürlich auch die rechtliche Einführung für die Kläger dementsprechend länger. Also da bin ich dann mit einer Viertelstunde vorher vielleicht auch nicht ganz hingekommen. Da habe ich dann 20, 25 Minuten vorher eingeplant. Seitdem viele Grundsatzfragen geklärt sind, kann ich mich da ja auch kürzer fassen, weil ich dann nur Bezug nehme darauf, was der BGH schon entschieden hat und muss nicht mehr großartig erklären, wie man das denn sehen könnte, wenn man es denn wollte.
Weil viele Mandanten sind bestimmt auch nervös, oder? Für einige ist es das erste Mal, dass sie auch einen Gerichtstermin haben. Anders als für Sie.
Und demzufolge gebe ich mir halt immer Mühe, wie gesagt, vorher etwas Smalltalk zu führen und generell ihn erstmal als Menschen wahrzunehmen und nicht nur als Kläger, als Mandanten, als quasi Nummer, die ich an dem Tag bearbeite, sondern erstmal auf den Menschen selber einzugehen. Und sobald ich merke, der fühlt sich wohl, der ist angekommen, der ist einigermaßen warm mit mir, dann sage ich, okay, jetzt unterhalten wir uns über den Fall. Ich erkläre Ihnen mal, wie das heute hier läuft. Und dann noch erstmal zu fragen, ob die Leute Fragen haben, ob sie direkt irgendwas wissen wollen oder ob ich einfach mal loslegen soll, Ihnen ein bisschen zu referieren, worum es geht und wie der heutige Termin abläuft. Dann gebe auch quasi dem jeweiligen Kläger dann vor Ort ein bisschen die Kontrolle, ob er fragen will oder ob ich erzählen soll.
Ja, da kommt es wahrscheinlich bei Ihnen auch zu überhaupt keinen Irritationen beim Mandanten, weil die sofort hören, spüren, dass sie drin sind im Fall.
Das sagen Sie jetzt, das sagen auch die Kläger mir immer. Ich selber möchte es jetzt nicht von mir behaupten, das wäre ja ein Eigenlob, aber ich bekomme immer zu hören, dass ich das wohl relativ gut manage und dass sich die Leute bei mir ganz wohl fühlen. Ich habe auch immer so ein bisschen versucht, den Grundsatz anzuwenden, dass ich die Leute so sehe, als wären sie meine eigenen Mandanten, die ich einfach schon seit Anfang des Mandats betreue. Ja, also ich nehme die nicht als Fremde wahr, die von einer fremden Kanzlei zu mir kommen, sondern das sind an dem Tag meine Leute, für die bin ich zuständig, deren Betreuung habe ich und die sollen sich bei mir genauso wohlfühlen, als wäre jetzt ihr Anwalt aus Köln, Hamburg, Berlin, sonst irgendwo angereist.
Und wer 5000 Fälle als Terminsvertreter vor Gericht verhandelt, Herr Matthias, da bin ich mir sehr sicher, der erlebt auch Kurioses. Können Sie uns mal anonymisiert die beste Geschichte erzählen?
Ja, ist eine gute Frage, was die beste Geschichte ist.
Die unterhaltsamste.
Ja, also ich habe tatsächlich einen gewissen Fundus an Geschichten. Vielleicht kann ich das noch ausholen, dass ich auch tatsächlich ein kleines Buchprojekt plane, um eben von den vielen kuriosen Geschichten, die ich da schon erlebt habe, auch zu berichten. Ich würde mal eine Dolmetschergeschichte erzählen, die ich hatte. Da war ich an einem Gericht in einer Dieselskandalsache und hatte einen Kläger, der laut dem Namen türkischer Herkunft war. Habe ihn vom Gerichtssaal ganz normal in Empfang genommen, habe mit ihm den Fall besprochen und wir haben uns da gut ausgetauscht. Und ich sah vor dem Gerichtssaal eine Dame mittleren Alters noch sitzen, dachte, na gut, das wird seine Begleitung sein, dass die jetzt vielleicht nicht direkt mit mir den Kontakt auch gesucht hat, vielleicht irgendwie Umstände halber oder kulturell bedingt. Die ging dann auch mit uns in den Saal hinein. Die Verhandlung begann, die Dame positionierte sich in der Mitte. Ich dachte, haben wir heute hier Zeugen? Habe ich das in der Ladung nicht wirklich gesehen? Na gut. Und die Richterin begrüßte uns und begrüßte dann auch die Dame und stellte sie vor, dass es die Dolmetscherin ist. Und fragte dann, ob sie simultan übersetzen kann. Und sie sagte ja und so ging die Verhandlung los. Ich war etwas irritiert, weil sich der Mandant doch im Vorgespräch mit mir ganz gut artikulieren konnte. Hab's aber in dem Moment noch nicht für ungewöhnlich gehalten, weil ja die Gerichtssprache doch sehr fachspezifisch ist. Und da kann ich schon verstehen, dass ein Nicht-Muttersprachler vielleicht gerne doch jemanden dabei hätte zur Sicherheit, um einfach spezifische Begriffe auch richtig auf die Reihe zu bekommen. Und so führte die Richterin in den Sach- und Streitstand ein, die Dolmetscherin übersetzte und ich habe aber dann doch irgendwie ein irritiertes Gesicht bei einem Kläger bemerkt und der fing dann an, auch mit der Dolmetscherin auf Türkisch zu reden. Irgendwann schwieg dann die Richterin und die beiden redeten miteinander und nach 20 Sekunden oder was, fragte die Richterin ja, was sie denn da jetzt miteinander reden. Sie soll ja eigentlich nur dolmetschen und sich nicht mit dem Kläger unterhalten. Und dann sagte der Kläger, ja, er hat sie gefragt, warum sie hier ist. Und dann sagt die Richterin, naja, sie ist deswegen hier als Dolmetscherin, für Sie, für die türkische Sprache. Und er sagt, aha, das ist ja interessant, aber wie kommen Sie denn darauf? Und dann sagt die Richterin, ja, weil Ihre Kanzlei das beantragt hat. Und tatsächlich hatte die auftraggebende Kanzlei einen Dolmetscher laden lassen. Und dann war der etwas konsternierte Kläger sehr perplex und sagte dann, ja, ich brauche aber keinen Dolmetscher. Dann sagt diese Richterin, sind Sie sich sicher? Und dann sagt er, eben bayerisch eingefärbten Akzent dann, da bin ich mir schon sicher, ich bin aus Starnberg und wohne seit 33 Jahren in Bayern-Gries. Also Bayern-Gries ist ein Vorort von Ingolstadt. Und
bestens integriert, wie man raushört.
Bestens integriert. Und nach dem Satz, ich wohne seit 33 Jahren in Bayern-Gries, kam dann nur noch von der Richterin die Frage, ob wir einverstanden sind, die Dolmetscherin nun zu entlassen. Haben wir alle kurz genickt. Und damit hatte sich das dann erledigt. Und dieser geflügelte Satz mit den 33 Jahren und Bayern-Gries sorgt dann immer noch für Erheiterung, wenn man sich mal wieder sieht. Also ist dann schon so ein kleiner Running Gag geworden. Und so gibt es immer wieder mal heitere Geschichten, die zum Beispiel auf Verständnisproblemen beruhen.
Aber spannend, dass Sie da auch ein Buch dazu schreiben. Müssen Sie unbedingt Bescheid geben, wenn das rausgegeben wird. Da interessiere ich mich sehr für.
Ja, sehr gerne. Und eine kurze Geschichte habe ich noch mit Verständnisproblemen, wenn Sie die noch interessiert.
Mhm, gerne.
Ich hatte tatsächlich auch mal einen Termin. Und eine Viertelstunde vor dem Termin bekomme ich eine Nachricht von den Auftraggebern, ich solle doch bitte dringend mal anrufen. Bin ich raus vors Gericht, habe angerufen, hatte mich schon gewundert, noch kein Kläger da, das ist relativ selten. Also das war dann Verständnisproblem Teil 2 quasi, dieser Fall. Und ich habe dann telefonisch die Info bekommen, dass der Kläger, dem per E-Mail mitgeteilt wurde, dass ich der Terminsvertreter für ihn sein würde, das falsch verstanden hat und hat gedacht, dass bei mir, also an meiner Kanzleiadresse, die Gerichtsverhandlung stattfindet. Somit stand der Kläger zwei Autofahrstunden entfernt vom Gericht vor meiner Kanzlei und hat sich gefragt, wo denn hier nun ein Gericht sein soll. Und am Telefon wurde ihm das dann erklärt, dass er da wohl falsch gefahren ist. Und dann machte er sich auf den Weg zum Gericht, kam dort aber leider zu spät, weil der Richter nicht warten konnte. Also auch in diese Richtung gibt es durchaus immer wieder mal Sachen, die für den Schmunzler sorgen.
Ja, musste ein neuer Termin dann angesetzt werden, vermutlich.
Genau.
Ja. Dann weiß man über Sie auch, dass Ihnen Kollegialität sehr wichtig ist. Sie haben sogar einen einen Gerichtsführer für bayerische Gerichte geschrieben. Worum geht's da?
Ja, tatsächlich habe ich das. Und zwar ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass selbst Mitarbeiter bei Gerichten viele Sachen bei Gericht nicht wissen, von der Infrastruktur her. Am wichtigsten ist mir immer das Anwaltszimmer. Wir haben ja am Anfang schon herausgefunden, dass ich viel Zug fahre. Und da ergeben sich natürlich dann immer gewisse Zeiten, die ich zu warten habe, auch unter Zugverbindung. Und wenn ich jetzt beim Gericht eine Stunde zum Beispiel Zeit habe, bis ein Gerichtstermin beginnt, dann sitze ich halt ungerne unproduktiv auf dem Flur rum, sondern bin dann immer dankbar, wenn es ein Anwaltszimmer gibt, mit vielleicht einer Steckdose für den Laptop zum Aufladen und einem Tisch und einem Stuhl. Also da bin ich schon sehr dankbar dafür und habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich bei Gerichtern gefragt habe, ob es ein Anwaltszimmer gibt, dass ich dann von Wachtmeistern oder sonstigen Justizangestellten die Antwort bekommen habe, das haben wir nicht. Wenn ich dann aber durch die Flur gewandert bin, habe ich es dann schon entdeckt. Was ich jetzt den Angestellten nicht übel nehme, denn die brauchen ja schlicht das Zimmer nicht, woher sollen sie wissen, dass es existiert, gerade in sehr großen Gerichten. Und dann habe ich angefangen, mal selbst mir das alles so ein bisschen zusammenzuschreiben. Und daraus ist dann eben dieser kleine Gerichtsführer geworden, der dann neben der Frage, ob es ein Anwaltszimmer gibt, auch beinhaltet, wie die Parkplatzsituation ist, ob es dort was zu essen in der Nähe gibt, etc., was es sonst noch für wissenswerte Sachen gibt. Zum Beispiel beim Landgericht München 2 gibt es direkt unterm Landgericht eine Tiefgarage, die man als Anwalt nutzen kann. Weiß man auch nicht, wenn es einem keiner sagt. In der Ladung steht es ja nicht drin. Und habe dann angefangen, diese Liste auch mit den tatsächlich Gegneranwälten zu teilen, da man irgendwann sicher gut kennt, wenn man jahrelang in diesen Massenverfahren unterwegs ist. Und bin draufgekommen, als ich in Traunstein meinen Kollegen auf dem Gang gesehen habe, der da saß und versuchte irgendwie seinen Laptop auf den Beinen zu balancieren und irgendwie was zu arbeiten. Ich fragte, warum er nicht ins Anwaltszimmer geht. Sagt er, hier gibt es ein Anwaltszimmer. Sag ich, ja natürlich. Ich sage ihm, wo es ist. Und habe ihm dann auch die Liste geschickt und er hat dann gefragt, ob er sie auch weiterverbreiten darf. Und ja, die Kollegen haben sich darüber gefreut.
Das ist schön und eine feine Geste von Ihnen, Herr Matthias. Erwidern eigentlich die meisten Anwälte, gerade ich denke jetzt mal an die VW-Anwälte aus den Großkanzleien, erwidern die ihre Kollegialität oder wie sind die so drauf?
Ja, durchaus. Also da kann ich eigentlich durch die Bank sagen, dass ich da nur gute Erfahrungen gemacht habe. Natürlich gibt es im Gerichtssaal selber Situationen, wo man sich in der Sache fetzt. Gerade eben auch in der Zeit vor 2020, als halt noch vieles streitig war auf dem Höhepunkt. Aber was das Kollegiale angeht und das Miteinander, und da gibt's eigentlich nichts. Also es gab zum Beispiel schon Rechtsanwaltskollegen von der beklagten Seite, die auf mich wegen Zugverspätung oder Stau ähnlichem schon mal 1,5 Stunden gewartet haben, bis ich da war. Und umgekehrt habe ich auch schon mal über 5 Stunden auf eine Kollegin gewartet, die im Stau in einer Vollsperrung stand, weil ich ohnehin nichts anderes vorhatte, keinen Folgetermin. Und ja, die erwidern das schon gut. Auch sonst ist es ganz, ist es ein relativ gutes Miteinander. Ich habe es zum Beispiel mal geschafft, in Traunstein 3 Termine, die alle auf 9.30 Uhr terminiert waren, zu verhandeln. Das hat sich so ergeben, das war jetzt nicht von mir so geplant, das wäre unseriös, sondern tatsächlich waren mir Terminsuhrzeiten falsch durchgegeben worden von Auftraggeberkanzleien, weil es Umladungen waren, 2 der Termine, und da wurde zwar der Tag geändert in der Datenbank, aber nicht die Uhrzeit. Und somit hatte ich die zu anderen Uhrzeiten eigentlich drauf. Also ich hatte 9.30 Uhr, 10 Uhr und 11 Uhr hatte ich damals auf meinem Terminskalender. Und die beiden umgeladenen Termine sind aber auch auf 9.30 Uhr gelandet, sowie der 3. Termin. Und als ich das dann, glaube ich, 1 oder 2 Tage vorher beim Aktenstudium bemerkt habe, war es natürlich zu spät, um jetzt das noch abzusagen oder einen anderen Terminsvertreter zu suchen. Das wollte ich dann keinem zumuten. Und dann habe ich einen Telefonhörer in die Hand genommen, hab die Gegnerkollegen angerufen, hab gesagt, kriegen wir das irgendwie hin. Und das haben wir hingekriegt. Und im Gegenteil waren die dann sogar auch noch dankbar dafür, denn dadurch mussten sie auch nicht zu mehreren anreisen, sondern wir haben halt einen Termin, natürlich auch in Absprache mit den Richtern um 10 vor halb, einen um halb und einen um 10 nach halb. Und dann waren alle zufrieden und glücklich und ja, wir sind quasi mit dem geringeren Aufwand auch durchgekommen.
Ja, und das ist ja auch sinnvoll so. Man ist Gegner im Gerichtssaal, aber außerhalb kann man ja sich als Kollegen bezeichnen und sich da auch helfen.
Absolut,
das ist
absolut.
Absolut sinnvoll, ja. Wir sind ja als Litigation Forum im Jahr 2020 auf den Markt gekommen mit dem Ziel, das Thema Terminsvertretung zu professionalisieren und letztlich auch zu skalieren. Eines der Ziele war und ist es immer noch, den Organisationsaufwand rund um einen Gerichtstermin zu reduzieren, indem wir versuchen, möglichst viel zu automatisieren. Ist das etwas, was bei Ihnen als Terminsvertreter wirklich ankommt? Denn falls nein, gerne auch raus mit der Sprache, wenn es um Kritik und Verbesserungsvorschläge geht. Wir sind ja unter uns.
Hört ja keiner zu, genau. Nein, also tatsächlich kommt das an und ich bin da auch insofern dankbar, dass es sowas wie das Litigation Forum gibt, weil ich schon bestimmt relativ nah am Anfang, so im ersten Jahr, als ich Terminsvertretungen gemacht habe, angefangen habe, das zu professionalisieren und auch meine Abläufe zu standardisieren. Das heißt, bei mir gibt's ein vorgefertigtes zum Beispiel Aktenblatt, was vorne drauf ist. Bei mir gibt's ein vorgefertigtes Notizblatt, so dass ich mir nicht jedes Mal überlegen muss, wo schreibe ich jetzt was genau hin. Bei mir sind die Abläufe standardisiert, wie es mit den Berichten und den Rechnungen aussieht. Und da hilft es mir natürlich sehr, wenn ich so ein Portal und die dortigen Tools habe, die auch eine gewisse Standardisierung und Automatisierung mit sich bringen. Also ich bekomme die Akten nicht wie früher von den Auftraggebern, vom einen mal so, vom anderen so. Beim einen kriege ich es per E-Mail, beim anderen muss ich es irgendwo runterladen oder sonst irgendwas, sondern ich habe das alles im Portal drin. Ich klicke auf Downloaden, ich habe eine ZIP-Datei und kann dann mitarbeiten. Und ebenso auch mit den Berichten und natürlich auch das Thema Rechnung, was ja ein ganz großes Thema ist. Letzten Endes machen wir es ja alle auch beruflich zum Lebenserwerb und dass ich dann nicht ständig für jede einzelne Terminsvertretung eine Rechnung schreiben muss, sondern dann am Monatsende so eine Sammelgutschrift habe, das ist natürlich eine erhebliche Arbeitsersparnis.
Das ist gut zu hören, dass es ankommt. Wir sind natürlich wirklich dabei, täglich unterhalten wir uns da teamintern, da Verbesserungen zu realisieren, zu optimieren, weiter das Ganze zu professionalisieren. Da sind wir auch immer auch auf Feedback angewiesen. Vielen Dank auch Ihnen, dass Sie da uns immer wieder damit füttern. Deswegen gehören Sie ja auch unter anderem zu den wenigen handverlesenen Premium-Terminsvertretern bei uns im Netzwerk, haben also früher Zugriff auf die Termine, die Sie sich dann raussuchen können.
Ja, vielen Dank dafür auch. Das ist natürlich für mich ein unschätzbarer Vorteil, weil einfach je früher ich Termine weiß, desto besser läuft es dann mit der Organisation, mit der Reiseplanung und mit der Zusammenstellung von Tagen, die sich rechnen.
Ja, ich habe mal, Herr Matthias, die Top 3 Vorurteile über Terminsvertreter zusammengetragen. Ganz spannend. Ich würd die mal vortragen und Sie sagen kurz was dazu, okay?
Ja, wollen Sie dann wissen, ob es auf mich zutrifft oder ob es allgemein zutrifft, meiner Meinung nach?
Ob es auf Sie zutrifft und Sie können es aber auch mischen, ganz egal. Okay. Es ist ganz interessant. Erstens, Terminsvertreter kennen die Akte nicht und sind deswegen schlecht vorbereitet. Ihre Antwort?
Da habe ich die Standard-Juristen-Antwort, es kommt drauf an. Dieses Vorurteil hat ja zwei Teile. Der eine Teil ist, kennt die Akten nicht und der andere Teil ist schlecht vorbereitet. Das kommt immer drauf an. Wenn ich jetzt eine Akte habe von einer Auftraggeberkanzlei, für die ich schon eine vierstellige Terminsanzahl wahrgenommen habe, dann weiß ich natürlich, wie die aufgebaut ist und muss nicht immer von Seite 1 bis Seite 93 die Klage lesen, sondern ich schaue mir halt die Fahrzeugspezifika an und die Argumente sind mir alle durchaus geläufig. Das heißt, ich habe dann nicht die kompletten 93 Seiten der Akte gelesen, bin aber trotzdem top vorbereitet, weil ich das Fahrzeug und die Argumente und alles drumherum kenne.
Sehr gut, sehr gute Antwort. Dann zweitens, Terminsvertreter sind als Anwälte mit eigenen Mandanten gescheitert und verdingen sich jetzt für wenig Geld.
Kann ich für mich nicht sagen, da ich ja in der Aufbauphase noch war, als das Ganze mit der Terminsvertretung losgegangen ist. Das heißt, ich kann nicht sagen, wie es denn gelaufen wäre, wenn ich nicht mit Terminsvertretung angefangen hätte. Fehlt mir schlichtweg die Prognose.
Sie haben ja drei. Ja, Sie haben ja sogar 3 Fachanwaltsausbildungen gemacht. Im Arbeitsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht und auch im Steuerrecht. Aber ich glaube, ja. Sie führen die Titel nicht. Warum nicht?
Die führe ich deswegen nicht, weil ich mir gedacht habe, dass das marketingtechnisch doch wenig Sinn macht. Also ich habe die Fachanwaltsausbildung gemacht und dann hat mir aber einer der Ausbilder, der selbst auch Fachanwalt natürlich war, gesagt, dass er die Titel nicht führt, weil die Leute, die im Arbeitsrecht was von ihm wollen, die wissen, dass er es drauf hat und die sind Stammkundschaft von ihm. Gut, er war auch viel auf Arbeitgeberseite aktiv. Wenn er aber den Titel Fachanwalt für Arbeitsrecht sich irgendwo draußen an die Kanzlei schreiben würde, dann würde zu ihm keiner mehr kommen mit Mietrecht, mit dem Verkehrsunfall etc., weil die dann der Meinung wären, er kann nur Arbeitsrecht. Und deswegen hat er das einfach aus marketingtechnischen Gründen nie geführt. Und so habe ich es dann auch gehalten, da ich auch Anwalt hier in der Kleinstadt bin. Also Straubing hat 45.000 Einwohner. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise nur Fälle aus dem Handels- und Gesellschaftsrecht annehmen würde, könnte ich davon als selbstständiger Anwalt wahrscheinlich nur relativ schwierig leben, sondern man muss da auch eine gewisse Mischpalette anbieten. Und da möchte ich einfach niemanden abschrecken.
Das ist verständlich, ja. Ja. Und dann waren wir bei den Top 3 Vorurteilen über Terminsvertreter. Und ja, 3 hätte ich Ihnen noch. Und zwar, einer fehlt noch. Drittens, Terminsvertreter kommen häufig zu spät zum Gerichtstermin. Hört man wirklich oft.
Ja, also definiere häufig, wäre dann die Frage natürlich wieder, als Jurist ist man immer um Definitionen bemüht, also kann ich für mich nicht sagen. Ich versuche immer seriös zu planen und mir auch Puffer einzuplanen. Das ist mir wesentlich wichtiger, als dass ich jetzt noch einen Termin irgendwie reinpresse und reinquetsche in den Terminstag. Insofern kommt das bei mir selten vor. Manchmal ist es nicht zu vermeiden. Also wenn die Bahn eine Vollsperrung hat oder man im Stau auf der Autobahn steht, dann geht's nicht anders. Aber tatsächlich versuche ich das zu vermeiden und es ist bei mir, glaube ich, auch relativ selten. Ich weiß aber auch, dass es Kollegen gibt, bei denen das anders ist.
Ja, und das
wenn
sind
Sie
dann
möchten,
Kollegen.
Dass ich da aushole, sagen Sie es, wenn nicht, dann lassen Sie es.
Ich denke mal, dass es auch Kollegen gibt, die natürlich zu spät kommen. Völlig klar, es gibt Kollegen, die weniger vorbereitet sind. Ich denke, in Ihrem Fall ist es so, dass sich die Richter sogar freuen, auf Sie zu treffen, weil sie wissen, sie sind zwar nur in Anführungszeichen Terminsvertreter, aber trotzdem so drin im Sachverhalt und im Fall, wie das wahrscheinlich der Aktenbearbeiter, der Rechtsanwalt, der die Akte bearbeitet, sogar ist. Gehe ich mal von aus bei Ihnen.
Zumindest höre ich das sehr oft, ja. Also ich höre tatsächlich oft von der Richterbank oder auch von den Gegneranwälten, dass es schön ist, dass ich da bin, weil man sich dann tatsächlich auch mal inhaltlich über den Fall austauschen kann, weil ich weiß, was drinsteht und auch das ganze drumherum kenne und die Rechtsprechung und einfach weiß, wie der Hase läuft. Ja, also das würde ich jetzt von mir selber, wie gesagt, nie behaupten, aber ich höre das.
Und wie ist es nach einigen tausend Dieselverfahren? Es gibt ja mittlerweile andere Massenschadensfälle, um die wir auch sehr froh sind, die seit einiger Zeit auch bei uns im Portal zu finden sind. Es gibt das Thema Widerruf, ob das Darlehensverträge sind, Lebensversicherungen. Wir haben OWI, also Ordnungswidrigkeitenrecht, vor allem im Verkehrsbereich. Dann haben wir den Datenskandal, wir haben Arbeitsrecht. Sind Sie so ein bisschen froh, dass sich das mittlerweile mehr mischt? Oder sagen Sie, Mensch, Diesel, da bin ich seit Jahren Experte drin, habe tausende von Verfahren gemacht, gib mir gerne weiter Dieseltermine.
Ja, also ich wäre natürlich nicht abgeneigt, wenn von mir aus auch gerne bis zum Ende meines Berufslebens der Dieselskandal beziehungsweise die Menge an Dieselterminen bestehen bleibt. Aber ich weiß natürlich auch, dass alles im Leben endlich ist, so auch der Dieselskandal, dass alles irgendwann mal durch ist. Und insofern bin ich auch froh darum, dass es neue Betätigungsfelder gibt, die ja auch interessant und spannend sind und ihre eigenen Herausforderungen und Besonderheiten haben. Und insofern, um die Tätigkeit des Terminsvertreters weiter ausüben zu können, und ich mache das ja auch sehr gerne, es zwingt mich ja keiner, ich habe mir das ja selber ausgesucht und ich mag's. Und ja, insofern bin ich da für die neuen Sachen auch dankbar, mache die auch viel und gerne und werfe mich da voller Vorfreude ins Gefecht, ins Juristische.
Wir geben auf jeden Fall unser Bestes, um da für Abwechslung zu sorgen. Sie haben ganz zu Beginn gesagt, Sie arbeiten zwar viel, aber die Ferien gehören der Familie. Jetzt haben wir diesen Grundsatz für eine halbe, dreiviertel Stunde gebrochen mit dieser Podcast-Aufzeichnung. Insofern sorry an die Familie, aber ganz liebe Grüße an Ihre Familie und auch nach Straubing insgesamt. Und vielen Dank, Herr Matthias, für dieses Gespräch und für die tolle Zusammenarbeit. Ich hoffe, wir können die noch ganz lange fortsetzen.
Dankeschön. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
Bis bald.
Danke. Tschüss.
Der Real Talk im Litigation Forum. Der Podcast mit juristischen Personen und Sebastian Hautli.